Willkommen bei den Trashologen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 5 und 6 von Love is Blind Germany.
Let's go! Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, eine meiner allerliebsten Erinnerungen ist an meine Uni-WG-Zeit, als meine Mitwohner und ich, wir haben einfach jeden Sonntag Stunden damit verbracht, unser Essen für die ganze Woche zu planen. Ne? Wir haben Rezepte rausgesucht, wir haben überlegt, was kochen wir, wie machen wir es, damit wir am besten am wenigsten verschwenden. Wir haben ausgiebige Einkaufslisten geschrieben, wir sind durch Supermärkte gelaufen und es war so wunderschön. Aber jetzt im Alltag, da fehlt mir für sowas, für dieses Ritual einfach komplett die Zeit. Denn es ist dann irgendwie hektisch, ich komme dann gar nicht zum Einkaufen. Meine kognitiven Kapazitäten, ich habe oft einfach gar keine mehr übrig, um das alles zu planen. Dann stehe ich völlig hilflos im Supermarkt und denke mir, was jetzt?
Und genau deshalb ist unser Partner diese Woche auch einfach ein absolutes Perfect Match. Es ist nämlich HelloFresh. Denn mit HelloFresh können wir alle perfekt in den Januar starten. Könnt super easy jede Woche aus mega vielen Rezepten auswählen und ist wirklich für alle etwas dabei. Egal ob vegetarisch, vegan, High Protein, Rezepte, die unter 30 Minuten dauern und vor allen Dingen, was ich halt liebe, mit besonders viel Gemüse. Bei HelloFresh gibt's wirklich für jede Person ein passendes Gericht.
Und das Allerbeste, ihr könnt auswählen, wie viele Gerichte ihr in einer Woche kochen wollt und auch für wie viele Personen. Dann bekommt ihr eure Kochboxen mit den Rezepten und den genau abgepackten Zutaten nach Hause geliefert. Also es ist super easy und ihr vermeidet halt Lebensmittelverschwendung, weil alles genau portioniert ist. Und damit ist die Woche auch einfach perfekt für euch durchgeplant.
Passend zum Veganuary habe ich mir den Vegetarian Butter Chicken Bang Bang Style ausgesucht.
Und ich werde für immer Burger lieben, deswegen habe ich mir das Vegan Winner Winner Crispy Burger Dinner mit Barbecue-Zwiebeln und Ofenkartoffeln bestellt.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch, wenn ihr gemeinsam mit uns mit HelloFresh gesund ins neue Jahr starten wollt. Nur für kurze Zeit spart ihr nämlich mit dem Code TRASHOLOGINNEN, alles groß geschrieben, als eine neue oder ehemalige Kundin bis zu 120 Euro in Deutschland.
Und Neukundinnen erhalten zudem für 3 Monate ein gratis Goodie, also zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack in jeder bestellten Box. Und in der Schweiz und in Österreich, da gibt es natürlich auch Rabatte. Und mehr Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr alles in den Shownotes. Wir haben euch das da alles unten verlinkt.
Ich setze auf die Snacks. Und damit geht's zurück zur Folge.
Mir gefällt die Staffel richtig gut. Mir gefällt es richtig gut, dass wir über Liebe sprechen, über das Verlieben und nicht so wie sonst bei den vielen Formaten über Aggressionen, Frauenfeindlichkeit und Gewalt. Ich bin hier richtig drin. Wir haben es hier uns auch richtig gemütlich gemacht. Die Love is Blind Folgen, die haben wir jetzt zusammen aufgenommen. Ich gebe euch einen kleinen Breakdown. Wir sind uns in vielen Sachen sehr ähnlich. Vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Wir mögen ja Leute, die ähnlich sind.
Ah ja.
Oh Gott, diese Theorien, die wir in den letzten Wochen besprechen können, die können wir eigentlich auch auf uns anwenden.
Voll.
Wow.
Auf jeden Fall sind wir beide ein riesiges Chaos.
Wir sind ein riesiges Chaos und wir sind hier in diesen Raum reingekommen, in Franzis Praxis, wo wir die Folgen aufnehmen. Und wir haben es mit geballter Energie geschafft, diesen sehr aufgeräumten, minimalistischen Raum innerhalb von 5 Minuten in ein absolutes Chaos zu verwandeln. Hier sind 1000 Kabel, Geräte, Snacks, Essen, Kartons, Müll, Jacken, Klamotten.
Viele Tassen. Dreckige Taschentücher.
Es sah wunderschön aus, bevor wir reingekommen sind.
Es sieht immer noch wunderschön aus.
Aber es heißt, hier wird gearbeitet. Hier entsteht was und ich mag das.
Ich mag das auch.
Ich liebe, dass wir uns hier eingekuschelt haben und dass es jetzt losgeht.
Und wir sollten häufiger in Persona aufnehmen. Ich glaube, das nehmen wir von heute nochmal mit.
Das ist der Vorsatz für 2026.
Vielleicht werden wir ein Videopodcast, aber selbst wenn wir das nicht werden, sollten wir einfach zusammen häufiger aufnehmen, ja, wenn wir uns sehen.
So machen wir es. Geil. Aber ich möchte direkt reinstarten. Oder nee, ich will nicht direkt in die Folge reinstarten. Ich will in die große Frage reinstarten, die wir in den letzten beiden Folgen auch schon besprochen haben. Nämlich, warum Love is Blind optimale Bedingungen zum Verlieben bietet. In der ersten Folge zu Love is Blind haben wir darüber gesprochen, dass das Setting perfekt ist für Selbstoffenbarung und dass Selbstoffenbarung einer der Faktoren ist, der Leute dazu bewegt, sich zu verlieben. In der letzten Folge haben wir über die Big Three, also die großen drei, Nähe, Vertrautheit und Ähnlichkeit gesprochen und wie das durch die Show befeuert wird und auch dazu führt, dass Leute sich verlieben. Und heute habe ich noch eine Theorie mitgebracht, die vielleicht erklären kann, warum Leute sich in diesen Pots sehr gut verlieben können. Und da geht es nämlich um Filling the Gaps, also die Lücken zu schließen. Haben wir letzte Folge auch schon mal ganz kurz angerissen. Und zwar, wir alle lieben Ganzheit. Wir wollen immer ein komplettes Bild von einer Situation, aber halt auch von einer Person. Und unser Gehirn ist da total spannend, denn weil das Unvollständigkeit so sehr hasst, macht es aus Puzzleteilen eigenständig einfach ein ganzes Bild. Und wenn wir keine Informationen haben, dann füllt unser Gehirn einfach eigenständig diese Lücken. Dann denken wir uns einfach Informationen aus. Nicht wirklich bewusst, aber es passiert einfach ganz automatisch in uns. Und das Spannende ist, dass wir das meistens mit Informationen füllen, die positiv sind oder die wir uns wünschen. Und vor allem, wenn wir wenig Informationen über eine Person haben und unsere Motivation aber hoch ist, zum Beispiel weil wir Nähe wollen oder Liebe oder eine Bindung, dann passiert in unserem Gehirn Folgendes. Das ergänzt fehlende Informationen automatisch und diese sind nicht neutral, sondern meistens wunschgeleitet positiv. Und ich kann mir vorstellen, dass alle das aus so Early-Dating-Phasen kennen. Ich zumindest. Franzi, wie ist es bei dir?
Das muss ja einfach so sein. Also ich glaube, das ist einfach fester Bestandteil vom Dating, dass wir einfach das Positivste, was nur geht, annehmen. Zumindest im ersten halben Jahr, in dem dieser ganze Cocktail, der bei uns abgeht, auch einfach noch da ist. Und dann irgendwann wach werden und denken, oh wow, das ist ja eigentlich einfach ein normaler Mensch, der da an meiner Seite ist. Es ist einfach eine Person wie jede andere.
Ich würde, glaube ich, sagen, ein halbes Jahr ist fast schon zu lang. Mhm. Weil innerhalb von einem halben Jahr sammelt man ja viele Informationen. Ne? Aber vor allem so die ersten 2, 3, 4 Dates, die man hat, da hat man ja schon sehr wenig Informationen. Mhm. Und diese ganzen Lücken, die man hat, die füllt man dann ja schon, oder? Also ich kenne das von mir total, dass wenn ich von einer Person, die ich gedatet habe, nur vielleicht wusste, wie die aussahen, wir hatten ein paar Mal irgendwie gesprochen, in meinem Kopf war ein ganzes Bild. Ich war mir sicher, dass die Person genauso zur Familienplanung steht wie ich. Ich war mir immer sicher, dass die Person offensichtlich auch Feminist sein muss. Und das hat auch spannenderweise, wenn ich jetzt so zurückgucke, auch öfter dazu geführt, dass Leute vielleicht so Männer so unterschwellig sexistische Sachen vielleicht mal gesagt haben. Wo eigentlich, wenn ich das sehen würde, von außen sagen würde, okay, Alarmglocken schnellen hoch. Ich gedacht habe, ja, okay, das sagt er jetzt, aber der ist ja Feminist, deswegen meint er das wahrscheinlich nicht so. Aber es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass er feministisch eingestellt war. Das war einfach so diese Lücke.
Das einfach.
Ja, das war mein Wunschdenken. Und weil halt viele Lücken da waren, hat mein Gehirn die einfach gefüllt.
Ich finde das schon irgendwie spannend, ne?
Mhm.
Und auch irgendwie cool, weil wir brauchen das ja. Wir brauchen diese Projektionen, diese Lücken in perfekter Form gefüllt, um wirklich uns ja so schnell auch auf was einzulassen. Wenn man sich überlegt, wie andere Beziehungen sich aufbauen, die nicht romantisch sind, da passiert das ja wahrscheinlich auch, aber nicht so stark und so schnell oft. Da brauchen wir das ja, wenn wir halt mit einer Person im besten Fall ein paar Monate später vielleicht schon in der Nähe aufgebaut haben wollen, die halt ja zu vielleicht einem nächsten Schritt führt oder eine Intimität, die so nah ist, dass man sich fast jeden Tag oder viel mehr halt sieht als andere Personen.
Mhm.
Hilft.
Und ich finde, bei Love is Blind ist das ja nochmal extra krass, weil da fehlen ja noch mal mehr Informationen als in so einem gewöhnlichen Dating, ne? Denn man weiß nicht, wie die andere Person aussieht. Man weiß nichts über deren Alltag oder was sie so macht. Oder wenn man sonst jemanden datet, weiß man ja zumindest irgendwie so das Café, wo man sich vielleicht trifft oder das Essen, wo man sich trifft. Oder schon alleine so, was die Person vorschlägt. Sollen wir essen gehen? Sollen wir spazieren gehen oder so? Das sagt ja auch was über die Person aus. Man weiß nichts über die Körpersprache. Man weiß nicht, wie die Person riecht. Also es gibt so viele Lücken. Und wir haben halt viel mehr Raum da auch, oder die Kandidatinnen haben viel mehr Raum, um das Bild von der Person, die sie da gerade, mit der sie sprechen, einfach so positiv zu füllen.
Und ich glaube, dass deswegen auch der Übergang von den Pots in diese Flitterwochen so kritisch ist.
Mhm.
Dass da sich eigentlich entscheidet, kann das was sein oder nicht, weil es von diesem Filling the Gaps hin zur Realität schon geht.
Absolut. Denn was wir da sehen, ist, was bei uns ja allen passiert, ne? Das hast du auch ja gerade schon angesprochen, dass man so eine andere Person in den ersten Monaten so idealisiert.
Mhm.
Eben weil man die Lücken selbstständig gefüllt hat mit Sachen, die man sich wünscht. Und je länger man sich datet, desto mehr wird ja das Bild berichtigt von der anderen Person, ne?
Mhm.
Und umso mehr fällt ihr dann auch so ein bisschen von diesem Thron, auf dem sie oder er irgendwie gestanden hat. Und bei Love is Blind entwickelt sich das ja nicht so schleichend, sondern so richtig abrupt.
Ja.
Ne, bei diesem First Look, du hast dir dieses Idealbild vorgestellt und dann, bam, hittet dich die Realität einfach ins
Aber
Gesicht.
Aber dann hast du schon das Commitment, dass du verlobt bist.
Mhm.
Es ist so clever gemacht.
Ja, das ist clever gemacht.
Boah, das müssen sich PsychologInnen überlegt haben, oder?
Bestimmt. Ich bin ganz sicher. Aber das ist halt schon auch krass, ne? Weil dadurch, dass so wenig Informationen sind, gibt es ja schon eine total starke Projektion. Und die Menschen füllen ja diese Lücken mit ihren Wünschen. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das auch in den Pods so intensiv an. Und du könntest total recht haben, dass dann vielleicht selbst, wenn die sich sehen und die andere Person so ein bisschen von diesem Thron fällt, von diesem Podest fällt, dass aber trotzdem dadurch, dass vorher schon so viel entstanden ist, sich so intensiv angefühlt hat, die Leute dann trotzdem da bleiben.
Mhm. Die halten ja auch oft an dieser Pod-Zeit so fest.
Mhm.
Das ist auch was, das war auch schon in der letzten Staffel und auch in den amerikanischen Staffeln habe ich das immer wieder gesehen, dass sie dann so sagen, ja, ich will diese Nähe von den Pods zurück, ich will dieses Gefühl der Pods zurück und da war doch alles noch so schön.
Mhm.
Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, schlau gemacht, dass sie da einmal so dieses Gefühl hatten und dann hängen die sich daran auf und dann ist das Commitment schon da und dann versuchen sie daran festzuhalten und dann das halt realistisch auch aufbauen auf diesem Gefühl.
Total, ja. Aber das Gefühl entsteht, glaube ich, auch viel dadurch,
mhm,
dass man ein Idealbild sich da kreiert hat.
Total.
Ja.
Was aber ja nicht heißt, dass die Realität nicht trotzdem auch schön sein kann dann. Also ich glaube,
total.
Beziehung ist ganz viel einfach Bindungsangst wegpacken und damit klarkommen, dass Menschen viele Seiten haben und Liebe eine Entscheidung ist. Und das ist ja dann eigentlich ganz gut dafür gemacht.
Ich bin bei dir. Wie diese Transition klappt zwischen den Pods zum echten Leben.
Cliffhanger.
Cliffhanger, das ist das Thema dieser Folge. Und ich würde sagen, damit gehen wir in Folge 5 und du gibst uns den Mainplot-Summary.
Jubriel ignoriert Wendy beim Duschen und Luan und Jan viben nicht beim Paddeln. Dann treffen alle das allererste Mal aufeinander, Wendy bekommt Support von den Girls und macht Jubriel eine Ansage. Jan ist sich weiterhin unsicher, ob er Luan auch romantisch interessant findet und Jessie und Consti gehen joggen.
Jubriel und Wendy.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Also ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die beiden vor dem Zusammentreffen und dann danach nochmal, was danach passiert. Wir haben diese Duschsituation.
Mann, schlimm.
Ja.
Mir tut es leid, weil das ist genau das, was wir die letzte Folge schon besprochen haben. Sie ist gerade total auf der ängstlicheren Seite der Bindung. Sie möchte Nähe schaffen. Man hat das Gefühl, sie fängt schon total an, sich anzupassen, sich klein zu machen. Vieles zu tun, was vielleicht gar nicht ihr natürlicher Habitus wäre, um irgendwie gesehen zu werden. Und das geht so weit, dass sie sogar sagt, so, wollen wir jetzt mal zusammen duschen gehen? Was ja, finde ich, der Situation gar nicht so angemessen ist.
Mhm.
Der hat ja gerade eigentlich gar nicht so Bock auf sie. Der führt nicht mal eine ordentliche Unterhaltung mit ihr, von dem, was wir sehen. Aber von wie sie sich verhält, scheint das auch wirklich das zu sein, wie die Situation gerade ist. Und dann geht man ja eigentlich nicht zusammen duschen. Oder man hat vielleicht gar nicht so das Bedürfnis nach dieser körperlichen Nähe. Zumindest ist das bei vielen so. Wenn die Emotionale gerade so gar nicht da ist. Und deswegen habe ich das als verzweifelten Versuch interpretiert, diese Nähe herzustellen. Und das tat mir mega leid,
mhm,
dass sie irgendwie versucht, über dieses Körperliche dann doch noch eine Nähe herzustellen.
Ich finde, das macht ja schon auch irgendwie Sinn, ne? Dass man sich vielleicht denkt, okay, die emotionale Nähe, da ist irgendwas im Argen. Und dann versuche ich sie jetzt vielleicht durch das Körperliche.
Ja.
Und andererseits habe ich mich auch gefragt, ob sie es vielleicht auch einfach nicht so richtig einsehen will.
Mhm.
Und das kann ich schon auch, das kann ich absolut, ja, nachvollziehen, ne? So dieses, man spürt intuitiv die andere Person, die ist raus, die möchte nicht. Und anstatt, dass man dann sagt, okay, du möchtest nicht, dann ist es für mich zu Ende, geht man dann noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und weil man denkt, okay, aber vielleicht schaffe ich es doch noch irgendwie, die ganze Sache,
voll,
hier umzukrempeln.
Ja. Plus, die hatte ja auch diese Potzeit, die du eben so treffend mit Filling the Gaps beschrieben hast, in der sie einfach dachte, sie hat irgendwie den Mann ihres Lebens gefunden. Also sie war ja da schon auch irgendwie begeistert von ihm und hat auch die Information wahrscheinlich positiv gefüllt. Und er hat ja auch diese Bilder aufgemacht, von was er denn für ein toller Partner ist. Das heißt, das ist das Bild, was sie von ihm hat. Und dann auf einmal lernt sie ihn kennen und er ist wirklich komplett anders. Das musst du auch erstmal verarbeitet bekommen und integriert bekommen, dass beide Sachen so bestehen können und die realistische Dynamik aber jetzt gerade die ist.
Mhm. Was ich mich zwischendurch noch gefragt habe, ist, ob vielleicht, weil Jibril hat ja schon auch diesen Sextalk mit dir angefangen, ne? In diesen Pods. Und ich weiß nicht, ob alle Paare das gemacht haben. Ist jetzt nichts Schlimmes dran, ne? Da sollte man natürlich auch gucken, ob man da passt. Wir haben ja auch gelernt, sexuelle Selbstoffenbarung, wenn die gegenseitig ist, ist eine super Sache für eine Beziehung. Also nichts falsch daran. Aber in dieser Konversation hatte ich das Gefühl, da war schon ja auch so ein Ungleichgewicht, ne? Dass man so gemerkt hat, so okay, er hat richtig Bock, er will, ich glaube, er hat gesagt, er möchte gerne in der ganzen Wohnung und auch in der Küche und so, ne? Und sie hat gesagt, sie fand es schwer, auch weil sie noch keine echte Beziehung hatte.
Mhm.
Oder keine echte romantische, keine feste romantische Beziehung hatte, dass sie das schwer findet, sich fallen zu lassen. Und ich habe mich in dem Moment vielleicht ein bisschen gefragt, ob sie vielleicht denkt, vielleicht liegt es da an dieser Sache und vielleicht denkt er, ich bin zu verklemmt. Und er hat ja klar gesagt irgendwie, er möchte überall Sex haben und dass er so körperlich ist. Und vielleicht ist das jetzt der Punkt, mit dem man die ganze Sache irgendwie noch rumdrehen kann.
Das ist so schlimm.
Weißt du, was ich meine?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen und mir gefällt das überhaupt nicht.
Nee.
Weil mir hat, jetzt wo du es sagst, auch diese Sache schon nicht gefallen, als er so gesagt hat, ja, ich brauche das aber. Und sie gesagt hat, ja, aber ich brauche Zeit, um mich da zu öffnen.
Mhm.
Also natürlich darf das was sein, was er haben möchte in einer Beziehung. Ne? Eine gewisse sexuelle Offenheit, Neues auszuprobieren und so. Darum geht's nicht. Aber ich finde, das muss alles unter der Prämisse sein, dass sie sich wohl damit fühlt. Und da hatte ich schon so ein kleines Störgefühl in dem Pots, dass irgendwie, ja, ihr vielleicht da das Gefühl gegeben wird, sie ist nicht genug, so wie sie ist, oder das muss irgendwie schneller kommen, diese sexuelle Offenheit. Und unter dem Aspekt finde ich das ehrlich mit dem Duschen nochmal schwieriger oder nochmal trauriger.
Für mich wirkte das ein bisschen so, als hätte sie sich so selber unter Druck gesetzt gefühlt. Und nicht,
das ist es.
Als wäre das jetzt was, wo sie gedacht hätte, so ja, ich habe jetzt Bock.
Ja. Und das ist halt der Vibe. Und wir wissen ja, Druck ist einfach der Killer von Einvernehmlichkeit. Und ich glaube, in dem Moment macht er gar nicht mehr aktiv den Druck, sondern sie macht sich diesen Druck selber, vielleicht anhand von Sachen, die sie sich zusammenreimt, was sie denkt, was er braucht. Und trotzdem ist es ja nicht schön, wenn sie sich da so unter Druck gesetzt fühlt.
Mhm.
Unabhängig von seiner Intention.
Ich finde es einfach eine richtig schreckliche Situation, wenn ich mir das vorstelle. Da ist ein Typ und er gibt dir ein total gutes Gefühl. Ihr habt irgendwie so einen richtigen Vibe. Und dann fragt er dich auch noch, ob du ihn heiraten möchtest. Also ihr seid dann quasi verlobt. Ihr hattet eine richtig gute Zeit hinter euch. Und der war charmant, ne? Ich fand, der konnte sehr gut reden. Der hat einen guten Vibe gegeben, ein gutes Gefühl. Ich habe dem gerne auch zugeguckt. Und dann bist du mit dem. Und das ist einfach 180 Grad anders, der ist so distanziert, so dass du dann innerlich diesen Druck kriegst von, ich muss das jetzt hier irgendwie rumdrehen, die ganze Sache noch, ne?
Ja.
Den würde ich auch machen. Dabei sollte man eigentlich in so einer Situation eher wahrscheinlich ein paar Schritte zurückgehen, anstatt vorzugehen und versuchen, das rumzudrehen. Ich glaube, das wäre in dieser Situation die einzige kleine Chance gewesen, die vielleicht gehabt hätten.
Absolut, weil der ist maximal überfordert mit der Situation und möchte einfach, glaube ich, nur rennen. Und dieses Gefühl wird sie nicht lösen können, indem sie mehr klammert. Was halt auch nachvollziehbar ist, dass das so ihre Umgangsform damit ist. Weil wenn du gerade in deinem Bedürfnis nach Nähe irgendwie angeteasert wirst, dann ist vielleicht die Reaktion mehr Nähe schaffen wollen, weil gerade das Gefühl da ist, dass du die so nicht bekommen kannst und dass irgendwie du die vielleicht auch so nicht verdient hast. Aber sie fängt halt da schon auch an sich zu zweifeln und das ist der Punkt, der mir wirklich ja ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil ich ihr wünschen würde, dass sie irgendwo früher in ihrer Sozialisierung gelernt hätte, dass wenn sie jemanden nicht will, die adäquate Reaktion ist, sich abzugrenzen und zu sagen, ich bin richtig so, wie ich bin. Und dafür brauche ich nicht einen Typen, der mich validiert. Und gleichzeitig glaube ich, auch für ihn ist es nicht geil, weil er ja immer weiter an die Wand gedrängt wird sozusagen. Also er will die Duschsituation ja auch nicht und geht da dann irgendwie trotzdem mit, weil er das Gefühl hat zu müssen. Auch nicht schön für ihn. Und guckt sie dann mit dem Arsch nicht an. Das ist ja unschön für beide.
Es ist eine richtig, richtig tragische Situation. Hm. Ich hatte ein paar Gedanken, für die ich mich ein bisschen schäme.
Sag mal.
Dass es der perfekte Nährboden wäre für einen Liebesdreieck mit Josi.
Ich habe doch auch mich gefragt, ob das kommt.
Oder? Also mir tat es offensichtlich leid. Dass ich möchte nicht, dass die beiden sich so fühlen. Ich habe sehr viel Mitgefühl und trotzdem möchte ich ein Liebesdreieck.
Das ich habe darauf gehofft.
Ich habe mir gedacht, wow, das könnte es sein. Und ich glaube, dass er das auch gedacht hat.
Ich glaube auch, dass er das gedacht hat. Er hat ja auch gesagt, er freut sich auf Josi, oder?
Mhm. Und dann kommt es zum Zusammentreffen.
Bevor wir zum Zusammentreffen gehen, ich hatte noch einen Gedanken zu Luan und Jan.
Ja.
Denn die sind ja paddeln, es läuft wieder nicht und die sagen wieder, sie fühlen keine Anziehung. Okay, das hatten wir schon die letzte Folge.
Und er kommt wieder mit dem Genitiv.
Und er kommt wieder mit dem Genitiv, als ob das das Einzige wäre, was ihn jetzt bei dieser Frau hält. Fand ich irgendwie echt schwierig. Aber dann kritisiert er auch wieder ein bisschen ihr Outfit, als es darum geht, wie die sich anziehen vor dem Zusammentreffen. Und da ist mir nämlich was aufgefallen, nämlich, dass sie am Ende was anderes anhat, als die zum Zusammentreffen kommen. Und das hat mir offensichtlich nicht gefallen. Weil wir haben ja auch letzte Folge drüber nachgedacht, was ist das? Ist es eher eine Nachricht, die er als Ich-Nachricht schickt? So, ich fühle mich unsicher neben dir und das ist gut, das offen zu kommunizieren. Oder ist es, dass er was an ihr verändern will? Vielleicht ist es auch nicht so klar zu beantworten, was jetzt seine Intention ist. Aber auf jeden Fall kommt es bei ihr vermutlich so an, als ob sie was bei sich ändern muss. Vielleicht auch, weil diese Bindung gerade eh nicht so sicher ist. Denn in der Situation kritisiert er das Outfit, was sie sich rausgesucht hat für das Zusammentreffen. Und am Ende hat sie was anderes an und das hat mir nicht gefallen.
Das habe ich gar nicht beobachtet.
Das war schüchterner, was sie am Ende anhatte.
Oh, weil die hat einen wilden Style, ne?
Mhm.
Gefällt mir.
Ja, fand ich auch gut.
Es ist das Gegenteil von Blumenkleidern.
Es ist das.
Ich bin froh, dass du die Perspektive mit einbringst, weil ich habe das so nicht gesehen. Ich habe das schon auch gesehen, dass ihn das anscheinend verunsichert, aber ich habe schon noch so eine wohlwollende Faszination für ihr Modebewusstsein mit hineininterpretiert. Aber auch so letztes Mal gesagt hast über die Blumenkleider und ja.
Ich meine, es kann ja auch beides sein, ne? Es kann ja beides sein. Es kann von ihm nicht so gemeint sein, als du musst jetzt unbedingt das ändern, sondern auch eine wohlwollende Faszination sein. Mhm. Aber es kommt bei ihr, glaube ich, trotzdem so an. Als ob sie sich ändern muss, weil er ja auch so unsicher ist, ob sie die richtige ist. Und dann, glaube ich, passiert das ganz schnell, dass man dann sich doch auch nochmal ändert und eher nicht sagt, ich bin aber wie ich bin gut und ich möchte jetzt nicht meinen Style verändern. Also Style ist ja auch irgendwie Ausdruck und identitätsstiftend, nur weil du mich eher in Blümchenkleidern siehst. Naja,
Zusammentreffen. Ich bin gespannt. Zusammentreffen. Ich will einfach so sehr, dass zwei sich heimlich verlieben. Das will ich erstmal nicht. Wir sehen, es geht viel um Wandi und Jubriel, oder? Mhm. Also es geht viel darum, dass sie sagt, er ist irgendwie nicht bei ihr. Sie sagt auch, es juckt ihn alles überhaupt nicht.
Und dass er denkt, dass sie ein Safe Pick ist. Oh mein Gott, das tat mir leid. Und offensichtlich habe ich den Zusammenhalt aber unter den Girls geliebt, was sich da schon aufgebaut hat in dem Pots, dass die, oder in der Pot-Zeit, dass die einfach zusammenhalten und dass da vor allen Dingen auch die Josie ein ganz doller Support von der Wendy ist und sagt, du bist kein Safe Pick. Also da einfach nochmal wirklich ihr Selbstbewusstsein pusht. Genau das, was sie braucht, um sich hoffentlich dann auch mehr abzugrenzen.
Sie als Person ist kein Safe Pick, sollte kein Safe Pick sein, aber ja. Ich glaube, dass sie in dieser Situation schon der Safe Pick von ihm war.
Das glaube ich auch.
Ja.
Bestätigt unsere Theorie, dass er eigentlich Josie wollte, ne?
Wie fandst du denn das Gespräch zwischen den beiden?
Jubriel und Josie?
Ja.
Gut gemeint von Josie, denn sie sagt ihm, du musst jetzt zur Potte kommen, du musst dich öffnen, das geht so nicht. Gleichzeitig reden die ja um den heißen Brei herum. Also auch da wiederum sagt er ja nicht klar, was Sache ist, nämlich dass er sie nicht fühlt und sie nicht will und was es vielleicht ist, was er nicht fühlt, sondern sagt einfach nur, ja, es stimmt, ich weiß.
Was mir da aufgefallen ist, er ist ja mit Wendy überhaupt nicht körperlich, mit Josi ist er sehr körperlich.
Die haben Händchen gehalten. Hast du es gesehen?
Nee.
Doch, da gab es eine Nahaufnahme, dass die in der Situation kurz Händchen gehalten haben. kann man ja auch freundschaftlich. Also ich habe da überhaupt nicht eine Grenzüberschreitung oder Grenzvermischung von Josies Seite gesehen. Aber dafür, dass er Wendy wirklich noch nicht mal länger angucken kann, fand ich das auch spannend.
Ich fand es schon intim.
Ja.
Es war mehr Intimität zwischen diesen beiden in diesem Gespräch als zwischen ihm und Wendy die ganze Zeit. Auch mehr Intimität als zwischen Jan und Loan.
Ja.
Es war
ja
Intimität zwischen den beiden, fand ich.
Total.
Und ich will damit jetzt nicht der Josi irgendwie noch was unterstellen.
Du willst ein Liebesdreieck kriegen.
Ich will ein Liebesdreieck, offensichtlich. Aber das fand ich auch schwierig beim Gucken, ne? Ich wusste da auch nicht, sehe ich das wirklich oder will ich einfach nur so sehr, dass da was entsteht. Aber ich fand, die waren sehr eng. Und auch wie sie sich verabschiedet haben.
Oder will Netflix uns das halt auch zeigen, ne?
Wir können nur drüber sprechen, was wir sehen. Was wir sehen war eng, war intim. Und auch diese Verabschiedung, ich fand, wie er sie umarmt hat, war so, ich möchte dich nicht loslassen.
Mhm.
Ich glaube, der wollte die Josi.
Ich glaube auch, dass er die will. Aber am Ende weint sie, weil Wendy ihr Strahlen verloren hat. Mann.
Und dass ihr Licht kleiner wird. Mensch.
Aber das Schöne daran ist, dass sie dann eine Ansage macht.
Als die beiden wieder alleine sind, ne?
Ganz genau. Das heißt, wirklich, dieser Girl Support hat ihr das Selbstbewusstsein gegeben, was kurz angeknackst war, dafür sich einzustehen und wirklich auch mal zu sagen, ey, was geht hier eigentlich ab?
Mhm.
Und sie sagt, ich habe es noch nie gesehen, noch nie erlebt. Ich habe mich vor dir ausgezogen. Du hast mich nicht mal wahrgenommen. Ich habe keinen Bock drauf, nicht gewollt zu sein. Und dann entscheiden die zwei, dass sie eine Nacht drüber schlafen.
Und am nächsten Morgen gibt's noch ein Gespräch, nämlich da draußen. Und ich finde auch wieder da, er sagt einfach nicht so richtig, was Sache ist.
Ja.
Und weißt du, ich habe auch zwischendurch gesagt, vielleicht fühlt er sich einfach nicht so zu ihr hingezogen und will das nicht sagen. Das fände ich toll. Das muss man ja auch nicht sagen, ne?
Mhm.
Und andererseits lässt er sie aber so richtig in der Schwebe.
Genau, und das ist das Problem.
Mhm.
Sie interpretiert das Ganze ja auch als, er hat einfach nicht die emotionale Reife, die ich brauche.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, ich stimme ihr dazu.
Mhm.
Denn so nachvollziehbar ich seine ganze Vermeidungsspirale auch finde, ich kann es wirklich nachvollziehen. Das ist wahnsinnig viel Druck. Ich glaube, wahrscheinlich würde jetzt mal ganz ehrlich bei mir auch eine kleine Vermeidung anspringen, ne? Wenn ich auf einmal verlobt wäre, weg von diesen Bildern, oh mein Gott, alles zu viel, Druck von außen, alle werden sehen. Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Aber er spricht nicht. Und das ist der Punkt der emotionalen Reife. Dass er kann es nicht einordnen, er ist nicht ehrlich darin und sagt nicht, woran es liegt. Und den Punkt sehe ich total bei ihr, weil das hat was mit emotionaler Reife zu tun. Inwieweit kennst du dich selber, weißt, was gerade bei dir da abgeht, weißt das einzuordnen, weißt, was zu anderen Personen gehört und was zu dir gehört. Da scheint er völlig im Dunkeln zu tappen.
Ich sehe deinen Punkt total. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich in so einer Situation einfach dann wie versteinert bin und
ja,
gar nicht weiß, oh Gott, und auch dieses Gefühl von, dass man nicht atmen kann, dass sich alles so zuschnürt, ne? Und gleichzeitig ist das dann ja auch, wenn die das Gespräch haben, der dritte Tag, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung, es gibt keine Regeln, wie lange sowas anhalten muss, ne? Aber ich würde schon erwarten, dass eine Person sich spätestens dann irgendwie rafft und sagt, okay, das fühlt sich schlimm an, aber es muss jetzt dieses Gespräch stattfinden. Und ich muss vor allem der anderen Person auch Abschluss, die braucht Closure.
Genau, die braucht
die muss wissen,
eine Erklärung,
was ist.
Genau.
Ja.
Und irgendwie gibt er die gar nicht. Also wir sehen es zumindest überhaupt nicht, dass er irgendwie sagt, hey, einfach diese ganze Situation, dass wir in der Show sind, ist mir zu viel. Es liegt nicht an dir. Also ich glaube, in die Richtung will er argumentieren, aber so
aber
richtig.
Das stimmt nicht.
Genau.
Oder?
Nee,
ihm das
also
ab?
Auf gar keinen Fall kaufe ich ihm das ab. Und ich finde auch nicht, dass er das klar formuliert. Ich glaube, das ist das, was er suggerieren will. Aber nicht mal das formuliert er klar. Und stimme ich dir auch zu, es stimmt nicht.
Also offensichtlich können wir nicht in seinem Kopf gucken, ne? Ich halte es aber für unwahrscheinlich.
Das ist ein wichtiger Zusatz.
Ja, ich glaube, er ist einfach nicht in sie verliebt und will sie deshalb nicht heiraten.
Und hat nicht die emotionale Reife dazu zu stehen und zu sagen, was Sache ist.
Dabei eigentlich, das sagt sich jetzt hier von unserem kuscheligen Sofa so einfach, ne? Aber eigentlich würde ich denken, ist es ja auch gar nicht, also klar, es ist ein Riesending, weil er sie verletzen wird und so weiter und so fort, aber das sind zwei Fremde, die haben bei einem Experiment bei Netflix mitgemacht, dass sich da nicht jeder verlieben kann, ist auch normal.
Total, aber ich glaube, dass das, also das ist auch was ich beim Andi sehe, dass denen so wichtig ist, dass sie dann nicht als Arschloch geschnitten werden, dass dann irgendwie so eine Starre da entsteht und so ein, dass sie nicht offen kommunizieren können, was halt nicht ist.
Ja, das kann sein.
Ja, ne?
Ja. Und es ist wahrscheinlich auch dann einfacher, das auf die Produktion und die Umstände zu schieben. Und das macht mir alles irgendwie zu viel Druck, als zu sagen, ja, nee, ich das fühle ich hier einfach nicht.
Ja, also was er sagt ist, aber ich muss mir auch eingestehen, dass man nichts erzwingen kann. Aber was heißt das?
Ja.
Ach so, oh Gott, und er schiebt es auf den Zeitpunkt. Und das ist ja eigentlich von einer Show, die auch sehr problematisch ist in Teilen, trotzdem schon altbekannt beschrieben. Dieses es auf den Zeitpunkt schieben ist einfach eine Strategie, keine Verantwortung zu übernehmen. Wir können nicht zusammen sein, noch nicht, ist fies.
Ich liebe Hauer mit dir mal so.
Ja.
Es ist so problematisch.
Es ist so problematisch und es ist auch wirklich leider witzig gewesen.
Ich finde es krass, dass, ich glaube, das hat mich auch sehr beeinflusst. Ich wollte ja immer so sein wie Robin und dieses Jahr das ultimative Pick-me-Girl, ne? Das war mir nicht klar. Und offensichtlich konnte ich mich so gut mit da identifizieren, weil ich auch so ein ultimatives Pick-me-Girl war. Die Show war, glaube ich, richtig auf ihrem Hoch, als ich so 19, 20 war und das war auch meine Pick-me-Girl-Hochzeit.
Ja.
Wow.
Einmal hat mir ein Mann gesagt, dass ich bin wie Robin.
Oh mein Gott, das wäre für mich ein Ritterinnenschlag gewesen.
Das war ein Ritterinnenschlag.
Oh. Ich habe damals gedacht, ich müsste anfangen, Whisky zu trinken. Ich mag überhaupt keinen Whisky.
Ich liebe Whisky.
Ja?
Ja, das meine ich ganz un-pick-me.
Ich nicht. Das ich möchte nur Prosecco trinken. Oder am liebsten gar nichts. Können wir auch immer nochmal wieder sagen.
Ja.
Man muss auch nicht trinken. Okay, so weit, so gut oder so schlecht mit Wendy und Jubril. Ich würde sagen, wir gehen in Folge 6.
Nein.
Nein?
Mir gefällt noch, dass Luan Jan auch ein bisschen Ansage macht und sagt, sie möchte niemanden, der unsicher mit ihr ist, weil er zugibt, dass das Gefühl bei ihm noch nicht da ist. Da sehe ich nämlich auch, dass sie so ein bisschen auch für sich anstehen kann. Das hat mir gefallen. Und was mir auch noch gefallen hat, ist, dass Jessie und Consti als Kompromiss joggen gehen. Weil ich glaube, Beziehung ist viel Kompromiss. Und das meine ich nicht in so einem toxischen Sinne von, wenn euch ein Typ scheiße behandelt, dann ist es ein Kompromiss, das ertragen zu müssen. Sondern im Sinne von, man muss ja wirklich manchmal gucken, was irgendwie, was ist auch, was man zusammen schön machen kann. Und irgendwie, finde ich, sind die beiden dabei weiterhin sehr authentisch und stehen für sich an, und aber gucken auch wirklich, wo können sie sich treffen. Hat mir gefallen, witzig auch das Vapen dann danach.
Aber warte, ich möchte nochmal über Consti und Jessie, da habe ich noch mehr.
Ja.
Das müssen wir ausführlicher besprechen. Warte, sind wir schon in Folge 6?
Nee.
Oh.
Das war noch in Folge 5.
Dann gehen wir jetzt zu Folge 6.
Ich gebe dir eine Main-Plot-Summary. Es kommt zu einem erneuten Zusammentreffen und wir erfahren, dass Andi am Heiraten zweifelt und Jan keine Körperlichkeiten mit Luan fühlt. Josie und Gunnar lieben sich jetzt und Consti stört sich an Jessies Rauchen. Luan und Jan schaffen ein Reset mit Ziegen und Jasmin zweifelt an Andis Authentizität. Es geht nach München für alle und alle treffen in einer Bar wieder aufeinander und Jasmins alter Flirt Dustin enters the chat.
Also, Party. Zweite Party. Da ist mir vor allem herausgestochen, dass Jan sagt, er hätte ein beklemmendes Gefühl, wenn er und Luan nebeneinander im Bett liegen.
Aua.
Aua.
Spricht für die Hypothese, dass zu wenig Anziehung am Anfang da ist für den Love is Blind Bias.
Würdest du sagen, die sollen es dann einfach lassen?
Ich verstehe, dass sie es nicht lassen, weil die sagen ja auch gleichzeitig, dass da ganz viel Vertrautheit ist, ganz viel Gutes, ganz viel sich öffnen können. Und ja, ich denke aber schon auch, dass das vielleicht einfach eine platonische Liebe ist. Und das ist auch okay, weil die ist ganz wertvoll.
Ja. Ich kann das Gefühl nachvollziehen, wenn man neben jemandem im Bett liegt und man fühlt sich beklemmt.
Ja, und das dann funktioniert es ja nicht. Du kannst einfach Liebe nicht erzwingen.
Du kannst auch Anziehung nicht erzwingen.
Nee.
Man kann das nicht erzwingen. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, wenn die jetzt irgendwie, die haben ja noch nicht so viel investiert. Oder eigentlich haben die schon viel investiert, ne? Die sind bei Netflix, das ist natürlich eine krasse Sache. Ich kann auch verstehen, dass sie irgendwie daran festhalten, weil die auch nicht so, in Anführungszeichen, einfach aufgeben wollen. Aber ich würde sagen, das ist halt schon ein schlechtes Zeichen auch.
Total. Und dadurch, dass sie das so lange mitmachen, dachte ich die ganze Zeit so, ja, dann probiert's doch mal. Und dann habe ich gedacht, das ist voll der schlimme Gedanke eigentlich von mir, weil das sollte einfach nicht sein, wozu man sich überwindet oder wo man denkt,
du meinst
okay,
jetzt Sex? Die sollten einfach
Sex
haben.
Sich zumindest mal zu küssen, ne? Ah.
Glaubst du, die haben sich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht geküsst?
Nein! Also einmal auf die Stirn, wie wir gesehen haben. Aber ich wette, dass Netflix uns das auch gezeigt hätte, hätten die sich mal geküsst.
Aber die sind ja nicht im Bett mit den Kameras, oder?
Ich glaube nicht, dass sie sich geküsst haben. Du glaubst, sie haben sich geküsst.
Jetzt weiß ich es auch nicht mehr ganz genau, aber ich fände es krass, wenn die sich nicht geküsst hätten.
Aber wir sehen ja überhaupt nicht mal einen Bussi oder so.
Aber wir sehen von allen nicht viel Körperlichkeiten. Das finde ich spannend.
Aber von Jessie und Konsti doch schon zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das stimmt von denen. Aber von Josi und Gunnar sehen wir jetzt auch nicht so viel. Und von Andi und Jasmin auch nicht.
Die küssen sich und dann sind die so ein bisschen knuschend im Pool.
Aber
und
wir
so.
Sehen jetzt nicht so richtig ihre Leidenschaft, wo man denkt so, okay, außer bei Konsti und Jessie. Nee, ich glaube, da läuft's gut.
Ja, nee, da läuft's super. Aber wir sehen diese alltäglichen Zärtlichkeiten. Und das sehen wir halt bei denen gar nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die sich nicht mal küssen.
Die geben so ein bisschen Brüderchen und Schwesterchen-Vibes.
Mhm, total. Ja, und offensichtlich, das möchte ich nochmal klar einordnen, ist das kein guter Gedanke von mir, dieses probiert es einfach mal. Denn auch ein Kuss sollte nicht sein, was man einfach mal probiert, sondern das sollte man fühlen.
Ich will mich gerade nochmal berichtigen, weil ich auch gerade gedacht habe, es gibt ja viele verschiedene Beziehungsformen. Ne? Manche Leute sind ja auch zum Beispiel asexuell und haben wahrscheinlich dann auch ein beklemmendes Gefühl. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, einer von den beiden ist das, ne? Aber das gibt's ja und die haben dann auch ein beklemmendes Gefühl, vielleicht wenn die im Bett liegen. Und ich habe jetzt gerade so verallgemeinert gesagt, wenn man das hat, dann sollte man vielleicht auch einfach das lassen. Kann man so allgemein vermutlich auch nicht sagen. Ne?
Mhm. Total.
Denn es gibt ja auch Beziehungen, die Liebesbeziehungen sind, aber wo vielleicht alle sich drauf geeinigt haben, dass so Körperlichkeiten vielleicht kein Ding sind.
Mhm. Und vielleicht müsste das dann aber halt ausgesprochen sein, damit man unkörperlich ist mit einem sicheren Gefühl.
Total.
Aber
halt nicht, dass das die Art von Beziehung ist, die die beiden haben wollen.
Das ist das Ding.
Wenn die jetzt sagen würden, so okay, komm, so ist es bei uns irgendwie, dann wäre das ja okay, aber ich glaube, dass die beide, dass das nicht so ist.
Genau, weil sonst würden sie sagen, ey, für mich ist gerade voll schön, mit dir im Bett zu liegen, aber ich möchte gerade einfach nicht weiter näher dir kommen körperlich. Ja. Aber so ist es ja nicht. Die fühlen ja schon auch viel Stress in dem Ganzen. Und sie fühlt den Stress, nicht ganz gewollt zu sein und ob es alles so richtig ist. Und er fühlt Stress, was abliefern zu müssen.
Ja. Ich habe sonst weiter nichts auf der Party. Ich fand die ein bisschen unspektakulär.
Nee, da war nichts, ja.
Lass uns weiter gehen zu Gunnar und Josi. Es war jetzt auch nicht so eine Riesensituation. Was mir dabei rausgestochen ist, dass ich finde den Gunnar einen wirklich guten Typ. Mhm. Und ich finde, der beobachtet toll und spricht die Sachen auch so schön an. Ne? Und mir ist sehr herausgestochen, dass er sagt, wenn es um Gefühle geht, bist du entweder leise oder ironisch.
Das war süß, ne?
Das fand ich wirklich toll.
Und das wird sie.
Das stimmt.
Das ist eine gute Beobachtung. Ja. Ich mochte auch, Liebe kann man nicht definieren, das ist halt keine Checkliste. Es ist einfach ein Gefühl, was da ist. Und dann sagt er, dass er sie liebt.
Ja. Wow.
Wow.
Es ist sehr früh.
Ja.
Und trotzdem fand ich es nicht unauthentisch.
Krass, ne?
Ja.
Das kenne ich auch so gar nicht von mir.
Nee.
Wenn Leute das so früh sagen, bin ich sehr skeptisch. Und trotzdem bei den beiden habe ich das gefühlt.
Ja.
Und auch sie sagt ja auch, dass sie ihn liebt.
Ja. Toll.
Schön.
Hat mich gefreut. Dann Konzi und Jessi. Bei denen geht es nochmal ums Rauchen. Und dieses Mal spricht er es harscher an. Und ich habe eine Verständnisfrage kurz. Er sagt, sie hat einen Pupsgeruch, wenn sie vaped.
Kennst du das nicht? Voll viele sagen doch, dass Vape nach Pups riecht.
Das habe ich noch nicht gehört.
Nicht gehört? Das sagen unnormal viele. Ich mag den Geruch, ja, aber viele sagen, dass es nach Pups riecht.
Ich habe noch nie gevaped und ich habe auch noch nie jemanden geküsst, der schon mal gevaped hat. Da fühle ich mich manchmal wie eine alte Frau, ne? Also, als ich noch geraucht habe, da hat niemand gevaped. Da hätte ich, glaube ich, eher gelacht über Leute, die gevaped hätten, weil ich mir gedacht hätte, so, hey, das ist doch voll uncool, irgendwie so ein
Fruity-Ding
oder so.
Für mich ist und bleibt das so einfach eine Mini-Shisha. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich in Köln aufgewachsen bin.
Ich weiß es nicht. Irgendwie mit dem Vapen bin ich ja nie richtig warm geworden. Kann ich nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand neben mir gewebt hat. Ich kenne auch niemanden, der vapet.
Ich kenne viele, die vapen.
Ja?
Ja. Aber also man riecht das ja auch schon, wenn man daneben sitzt.
Ich hatte es noch nie gerochen. Ich war total irritiert, als er das gesagt hat.
Ah.
Okay, vielleicht muss ich mal auf der nächsten Party mal richtig nah an irgendjemanden rangehen.
Kommst du einfach mal mit mir zu den Lesben?
Wir sind doch in ein paar Wochen auf der Couple-Challenge-Premiere.
Ah, da vapen bestimmt auch viele.
Ja, da werde ich mal ein bisschen riechen. Spannend. Okay, gut, dass wir das aufklären konnten.
Also auf jeden Fall sagt er, dass sie bestimmt 40 Zigaretten am Tag raucht und sie sagt, nein, das sind 20.
Das ist beides viel.
Das ist ein Stressthema, ne?
Ist ein Stressthema. Und ich finde, er sagt es sehr belehrend. Und das wäre ja mein absoluter Endgegner.
Ich habe mich ja wirklich auch schon gefragt, wie du zu dem Rauchkonflikt stehst als ehemalige Raucherin.
Und was hast du von mir gedacht?
Ich glaube, wie du auch dazu stehst, dass du findest, das ist ihr Ding. und dass er sie nicht ändern sollte.
Total. Also als mein Partner und ich, als wir uns angefangen haben zu daten, da habe ich ja noch geraucht, also wirklich viel geraucht. Ich glaube, ich habe bestimmt 40 Zigaretten am Tag geraucht, vielleicht sogar mehr.
Ich war da. Ich erinnere mich.
Erinnerst du dich? Ich habe so viel geraucht. Und wenn ich jetzt so drüber rede, dann werde ich vielleicht auch schon ein bisschen sehnsüchtig, ne? Weil ich habe wirklich vom Herzen gerne geraucht. Ich habe alles daran geliebt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu glorifizierend. Ich sag eben dazu, um es auszugleichen, dass es die Studienlage ist ganz klar. Das bringt euch um. Aber ich habe es geliebt und ich habe ja dann meinen Partner gedatet und der hat noch nie in seinem ganzen Leben eine Zigarette geraucht. Und ich habe direkt am ersten Date gesagt, da gibt es überhaupt kein Diskussionsding. Und dann war das auch nie ein Ding. Aber ich glaube auch, weil das direkt von Anfang an sehr klar war, dass es da gar keinen Diskussionsspielraum gibt.
Mhm. Aber es hat ihn ja auch nicht so gestört dann. Oder meinst du, das hat ihn gestört?
Im Nachhinein denke ich mir, das muss ja schon nicht so lecker gewesen sein.
Mhm.
Das ist schon intensiv.
Ja, ich glaube, es kommt einfach immer total drauf an, wie sehr das Leute stört. Ich kenne viele, für die das schon auch ein, kann man sagen, Trigger-Thema ist. Gerade wenn man jemanden in der Familie hat, der zum Beispiel dann an Lungenkrebs oder so erkrankt ist und man Suchtdynamiken in der Familie mitbekommen hat, dass das wirklich auch schwer sein kann und ein Auslöser, so dass man dann das für sich auch total kategorisch ausschließt, weil ey, vom Grundding gehe ich total mit bei dir, ne? Man sollte seinen Partner nicht ändern sollen, das sage ich ja auch immer wieder. Die Person, die man kennenlernt, die kauft man sich ein und dann ist das erstmal so. Und wenn man die Person ändern will, dann ist man mit einer Illusion zusammen, weil Veränderung einfach von der Person selbst kommen muss. Aber ich finde, die sind halt noch am Anfang und da tariert man ja schon auch einfach aus, was möchte ich. Und da darf man ja auch Grenzen haben, finde ich. Also es ist schon auch sein Recht, sage ich mal, zu sagen, eine Raucherin kommt für mich nicht in Frage. Gerade weil bei ihm ja Thema Gesundheit einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, weil er mit dem Tod so konfrontiert wurde. Er hatte ja diesen bösartigen Gehirntumor, dass er sagt, ey, ich möchte nicht mit einer Person zusammen sein, die ihre Gesundheit so stark schadet, dass ich mir halt ständig Sorgen macht. Und es ist halt schon so, dass Rauchen eine Beziehung beeinflusst oder einfach generell Süchte, weil es bei Süchten ganz doll um Bindungsthemen geht. Man darf nicht vergessen, das ist ja eine Art der Emotionsregulation aus psychologischer Sicht. Meistens geht es darum, Gefühle von oft so innerer Leere oder so nicht zu fühlen. Und die Substanz hilft dann dabei, das zu regulieren und das nicht so zu fühlen. Und für ganz viele Menschen ist das halt die stabilste Bindung, die sie haben. Die kommt dann gerade in einem Moment, in dem das gebraucht wird. Und dann ist das eine stabile Bindung. Die ist immer da, um zu smoothen, um zu regulieren. Die ist verlässlich, um dich zu feiern, wenn es dir gut geht. Und dir beizustehen, wenn es dir schlecht geht. Und wenn du das wegnimmst, dann führt das nun mal zu Beziehungskonflikten. Also auch dieses, was die dann sagen, gut, sie hört dann vielleicht auf, wenn die ein Kind bekommen. Das haben die ja, glaube ich, letzte Folge gesagt. Das ist eben auch nicht so, dass das nichts mit der Beziehung machen wird. Weil die Emotionen, die dann entstehen, müssen navigiert werden beim Aufhören. Das ist ja schwer, wenn das eben die Funktion hatte, vielleicht eine innere Leere oder so zu navigieren. Damit muss umgegangen werden in der Beziehung. Der stabile Hilfesteller für die Gefühle fällt weg. Und das kann die Person, die aufhört, ja auch total wütend machen. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, deine stabile Bindung muss jetzt wegfallen, das würde mich mega sauer machen, weil das gehört ja zu mir. So, das heißt, auch das muss die Beziehung ja navigieren, das wird ihr ja genommen, weil die Substanz ja eine Funktion hatte. Und deswegen stimme ich ihm schon zu, dass das ein Thema ist, was halt die Beziehung betreffen wird. Und gleichzeitig stimme ich dir zu, dass es aus ihr kommen muss, weil sonst wird sie für immer sauer auf ihn sein, weil er ihr das halt weggenommen hat. Und deswegen finde ich es super schwer, weil da gibt es ja irgendwie, ist auch so ein Thema, wo es nicht so richtig den guten Kompromiss gibt. Ich finde aber, dass sie das ganz gut austarieren, dass sie offen darüber sprechen. Er setzt so sein Ding von, ich finde es eigentlich nicht gut, sie setzt aber auch ihr Ding von, du kannst mich jetzt nicht einfach verändern. Und vielleicht ist es manchmal so, dass es auch nicht ad hoc eine Lösung gibt, sondern dass man einfach es erstmal aushält, dass man da vielleicht auf der Ebene einen kleinen Konflikt hat.
Ich fand es total schön zu sehen, dass sie da erstmal so ein bisschen in Konflikt auseinandergehen. Sie sagt ja dann, ich brauche eine Minute für mich. Und er sagt, das ist jetzt genau die richtige Lösung, also sehr ironisch. Und denkt, oh wow, weiß ich jetzt nicht. Und das nächste, wo wir sie sehen, ist dieses Gespräch auf dem Boot, ne? Wo sie sich schön dann verbinden. Und das fand ich sehr schön.
Da habe ich auch wiederum sie nachvollziehen können. Denn sie sagt, sie hatte schon mal das Problem, dass sie jemand ändern wollte und das ist für sie ein Auslöser. Und er sagt, er hatte das auch und das kann er wiederum total nachvollziehen, dass ihn mal jemand ändern wollte. Und das ist ja einfach auch kein geiles Gefühl. Und es ist auch total schwer, dann sich zu sagen, okay, das ist seine Grenze. Das heißt nicht, dass er mich ändern will, sondern dass er für sich sagt, das ist ein Thema, das in ihm zu viel auslöst. Ja, deswegen liebe ich, dass sie so offen sprechen können.
Ja, es hat mir gut gefallen, auch wie die da miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was oft helfen kann, ne? Dass man, anstatt dass man den Konflikt sieht, dass man sich anguckt, inwieweit sind wir uns ähnlich.
Ja.
Und das ist ja eine Basis, die sie finden können. Dass sie sagen, total. Ja, wir haben diesen Konflikt, oder wir sind uns beide ähnlich in dem Sinne, dass wir beide schon mal jemand wollte, dass wir verändert werden und dass wir das schwer fanden. Und auf dieser Ebene können wir uns wieder treffen.
Toll. Total schön, ja. Er sagt auch, dass er diesmal alles richtig machen will und dass er jetzt endlich losgelassen hat. Also endlich, die kennen sich noch nicht lange. Ich glaube, für ihn ist es ein endlich, weil alles so intensiv ist und sich jetzt fallen lässt und sich in sie verliebt. Und sie sagt, sie verliebt sich auch in ihn und ich liebe alles daran.
Ich fand spannend, dass die beide gesagt haben, dass so nach 2-3 Monaten in ihren vorherigen Beziehungen auf einmal alles nicht mehr okay war, als dann quasi die rosarote Brille abgefallen ist.
Das ist ja genau, wo wir aus der Forschung wissen, wie lang das Oxytocin am Anfang und dieser ganze Cocktail anhält.
Genau, nämlich ungefähr 3 Monate. Und in der Phase, wenn die Hormone so krass durcheinander sind, sind wir so euphorisch und idealisieren alles an unserem Partner. Auch weil es noch Lücken gibt, aber und dazu kommen halt die ganzen Hormone noch, ne? Also das ist ein tolles Zusammenspiel aus, es gibt noch genug Lücken, wo wir unsere eigenen Wunschvorstellungen reinpressen können und dazu noch die ganzen Hormone, die uns die andere Person idealisieren lassen. Aber nach 3 Monaten flachen halt die Hormone ab und gleichzeitig berichtigen sich auch diese Lücken, die wir gefüllt haben. Und im besten Fall tritt dann so eine echte Bindung an die Stelle von den Schmetterlingen. Und im schlechtesten Fall merkt man dann, okay, es ist doch alles gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und versucht dann einfach die Sachen, die einem nicht so passen, dann zu verändern.
Und man war einfach nur süchtig nach dem Cocktail.
Mhm. Also diese Erfahrung von denen, ich glaube, die haben viele Leute gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja. Sollen wir weitergehen zu Andi und Jasmin?
Gerne.
Sie sagt, dass sie sich fragt, wie ernst er es meint und sie hat Angst, dass es zu perfekt rüberkommt. Denn sie fühlt manchmal nicht so das, was er sagt. Und das fand ich spannend. Sie adressiert es ja auch mit Andi, woraufhin er erwidert, nee, also dass er würde nie einer Frau sagen, was sie hören will. Er hat das in der Vergangenheit vielleicht gemacht, aber jetzt nicht mehr. Was denken wir? Was haben wir bis jetzt schon von ihm gesehen?
Ich habe super viele Gedanken dazu. Also ich denke, dass wir das natürlich gesehen haben, wie er Frauen nach dem Mund geredet hat. Und das war ja genau die Ausgangssituation, dass er diese 3 Frauen hatte, die irgendwie alle dachten, der ist es jetzt für mich und dann die so weird abschießen musste. Deswegen, das kaufe ich ihm nicht ab. Und ich kann voll nachvollziehen, dass das in ihr ein Störgefühl auslöst, dass es so perfekt und gekünstelt wirkt. Sie sagt ja auch irgendwie, er guckt ihr nicht so richtig in die Augen, glaube ich, irgendwo. Ich glaube nicht, dass das unbedingt bedeutet, dass er total unehrlich ist und gar nichts davon fühlt oder will. Das glaube ich wiederum nicht. Aber ich kann verstehen, dass das sie ja so ein bisschen nachdenklich macht oder für sie komisch rüberkommt. Was denkst du?
Total. Also auf mich wirkt der Andi schon auch wie jemand, der Frauen gerne das sagt, wo er denkt, was sie hören wollen, die dadurch sehr schnell an sich bindet. Und es hat den Potz ja auch total funktioniert. Aber dass der, ich will auch nicht sagen, dass er es nicht so meint, aber ich glaube, dass der vermutlich übertreibt. Und dass er sich denkt, okay, ich mag die Frau hier neben mir gerne, aber die will bestimmt hören, dass ich schon richtig into it bin. Mhm. Deswegen sage ich nicht, ich mag dich gerne, sondern ich sage so, wow, ich fühle das 100%, das ist für mich genau das. Und andere Menschen spüren sowas.
Mhm.
Die spüren, wenn das, was du sagst und das, was du fühlst, wenn das nicht so richtig im Einklang ist. Und das fühlt sich unauthentisch an.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass das genau das ist, was ich mir hier fühlt.
Ja. Das ist eigentlich so eine Strategie der inneren Vermeidung, ne? Mhm. Das heißt, er sagt das, damit sie bleibt, aber innerlich hält er ganz viel zurück. Glaube ich auch, dass sie da total ihrem Bauchgefühl vertrauen kann, dass das so ist.
Mhm.
Am Ende beschützt er damit ja nur sich selbst, ne? Dass er dann zur Not irgendwie gehen kann, dass er am Ende entscheiden kann, welche der 3 Frauen nehme ich denn. Und ja, irgendwie, dass er nicht zu viel Gefühl investiert hat.
Mhm.
Aber sie bleiben muss, weil er sagt ja alles Richtige, ne?
Ja, schwierig. Ich möchte nach München gehen.
Lass uns nach München gehen.
Die ersten, die ich hier habe, sind Consti und Jessie.
Sie hat sich abgelehnt gefühlt, weil die 2 Tage keinen Sex hatten? Fand ich spannend.
Ich kann das nachvollziehen. Ja? Also jetzt nicht aus meiner eigenen Perspektive, aber ich kann schon nachvollziehen, so dieses, das ist ja schon was Krasses, womit wir so aufwachsen, ne? Diese Idee von Männer wollen immer. Was nicht so ist, ne? Aber das ist ja gesellschaftlich so dieses Bild, was propagiert wird, dass Männer die ganze Zeit Sex haben wollen und wenn die auf einmal keinen Sex haben wollen, dann muss irgendwas falsch sein. Und wenn man mit diesem Bild aufwächst, was ja eigentlich in allen Medien, Büchern, Filmen, überall, ne, so dieses, der überpotente Mann, der eigentlich immer kann, das ist ja ein richtiges, das ist ja ein Thema, was sich so durchzieht. Und wenn man damit aufwächst, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann unsicher wird, wenn die echte Person, die neben einem ist, dann auf einmal sagt so, nee, sorry, heute nicht. Wenn man die ganze Zeit mit diesem Bild von Männer wollen immer konfrontiert wird und das so im Kopf hat, weil dann klar, dann ist es eine Unsicherheit und dann denkt man natürlich sofort, okay, hier muss irgendwas falsch sein.
Wenn du das so sagst, kann ich das auch total nachvollziehen. Trotzdem fand ich das irgendwie ein bisschen schade, weil ich dachte, das macht doch voll den Druck auf den Mann. Also es gibt eh ja keine richtige Menge an Sex, auch nicht im Kennenlernen, wo man jetzt sagen würde, okay, so viel muss passieren, damit es irgendwie gut läuft. Das ist einfach total unterschiedlich. Und deswegen dachte ich so, boah, das macht doch voll den Druck auf ihn. Also 2 Tage, keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil, oder ja, doch einfach schade, dass sie das braucht, um sich sicher mit ihm zu fühlen, weil, also, da ist offensichtlich viel Gutes, was wir sehen zwischen denen. Und eigentlich denke ich, dann hat sie doch diese Bestätigung gar nicht so nötig. Oder ich finde es schade, dass sie das so braucht, um sich gewollt zu fühlen. Mit deiner Erklärung, mit wie wir sozialisiert sind und dass Männer immer wollen, ergibt es natürlich viel mehr Sinn. Weil wenn wir denken, dass Männer immer wollen, was ja einfach auch Blödsinn ist, aber wenn
das ist, das müssen wir auch nochmal dazu sagen.
Genau, absoluter Blödsinn. Aber dann ist das natürlich auch eine direkte Zurückweisung, wenn sie es nicht wollen. Mhm. So, dann gilt es vielleicht auch an ihrer Stelle, das mal aufzuarbeiten, dieses Bild vom potenten Mann.
Ich finde das so spannend, weil ich glaube, dass dieser Stereotyp von diesem immer potenten Mann, das schadet ja auch beiden, ne? Das schadet ja Männern, weil das die total unter Druck setzt, weil das die unter Druck setzt von so einem, zu so einem Standard, der ja gar nicht stimmt, ne?
Ja, so ein Performance-Druck, ganz schlimm.
Und das für die ja auch schwer ist, dann mal Nein zu sagen, weil die dann ja auch direkt das Gefühl haben, dass die dann unmännlich sind.
Ganz schlimm.
Ganz schlimm. Und für Frauen ist das natürlich auch schlimm, weil die, sobald irgendwie ein Mann kurz sich möchte, direkt an sich selber zweifeln.
Mhm. Ein klassischer Fall von das Patriarchat schadet uns allen.
Allerdings.
Die gucken sich auf jeden Fall Jessies Wohnung an. Und da habe ich mich gefragt, Dina, würdest du für die große Liebe aufs Land ziehen?
Auf gar keinen Fall.
Ich kannte die Antwort.
Das habe ich mich, auf meiner Liste steht das auch bei dir, wo ich mich gefragt habe, ob du Landleben als Kompromiss dir vorstellen könntest.
Definiere Land. In so einen schönen Vorort von Köln, wo ich innerhalb von, sagen wir, 25 Minuten in der Stadt bin? Okay.
Ich glaube nicht, dass das als Landleben zählt.
Aber das Landleben würde ich machen. Ja? Ich glaube, das ist auch das Limit. Es wäre sehr schwer für mich. Also, ja, ich liebe Natur. Das wäre das, was ich gewinnen würde. Und dann für eine große Liebe, okay. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass sich Einstellungen und Werte zwischen Populationen in Stadt und Land unterscheidet. Und ich einfach das brauche, dass ich mich 100% sicher fühle, auch mit meiner Partnerin. Ohne jeder Person auf dem Land irgendwas unterstellen zu wollen. Darum geht's ganz und gar nicht. Es gibt sehr offene, aufgeschlossene, tolle Menschen auf dem Land. Und gleichzeitig die Grundpopulation ist natürlich konservativer.
Also wenn ich innerhalb von 10 Minuten nicht in irgendeiner Innenstadt bin, fände ich das schon schwierig.
Das ist eine Typsache, ne?
Das ist eine Typsache.
Bei mir geht es echt noch nicht mal um dieses, dass irgendwie überall Geschäfte oder so sein müssen und der Flair einer Stadt. Ich mag das schon auch, sondern aber ich mag auch Natur, das könnte ich gewinnen. Aber bei mir geht es so um die Buntheit einer Stadt. Also um die Einstellung wirklich und um die Offenheit der Menschen und auch so ein bisschen dieses so, dass anderen im Grunde auch egal ist, ob ich jetzt mit meiner Freundin Händchen halten da rumlaufe oder nicht.
Mhm.
So. und das nicht zum Gespräch wird oder so. Oder irgendwie ich das Gefühl habe, dass an mir doch was komisch ist oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf auf sowas.
Mir geht's um die Geräusche. Wenn es zu leise ist, dann kriege ich irgendwie Beklemmungen.
Ach nee, das ist bei mir gar nicht.
Ich habe ja meine Zeit in New York gewohnt.
Was hast du
denn? Beste Zeit, es war so schön. Und was ich am meisten gemacht habe, war, ich habe in Brooklyn gewohnt, ne, und unsere Straße, die war eher relativ ruhig. Und dann, wenn ich morgens zur U-Bahn gelaufen bin, bin ich halt raus, unsere Straße runter und dann umgebogen. Und dann war es eine riesige Straße. Und es war direkt so, wie so ein Schlag ins Gesicht. Auf einmal waren Lichter und Polizei und Sirenen und der Boden hat vibriert und ich habe direkt am Barclays Center so gewohnt und da waren so eine riesige Bildschirme und da war dann Rihanna drauf oder irgendjemand und ich habe gedacht, oh ja, ich lebe. Ist gut. Ich will nicht, dass ich sterben will, aber ich will auch nicht hundertprozentig wissen, dass ich leben werde.
Das ging nach einer kompletten Reizüberflutung.
Ja, ich liebe das. Mich hat mir jemand gefragt, ob ich vielleicht hochsensibel bin. Und dann habe ich davon erzählt und dann war direkt klar, auf gar keinen Fall.
Ja, nee, mir wäre das auch
wenn nicht so richtig. Ja. Ganz viele Reize, das liebe ich.
Nee.
Da wird es leiser in meinem Kopf.
Ah,
da verspannt sich das.
Ja.
Toll. Puh. Okay, weiter zu Love is Blind. Also, ich wäre auf jeden Fall nicht beim Landleben dabei. Was mir beim Konzi aber noch aufgefallen ist, dass er sagt, er ist stubenrein geworden. Hm. Und da habe ich mich direkt gefragt, was das heißt und ich habe natürlich die Sorge, dass das bedeutet, dass eine andere Frau die ganze unbezahlte Care-Arbeit machen musste, die seine Mama vielleicht nicht gemacht hatte. Und die Frau steht jetzt irgendwo alleine da. Schön für Jessie, es freut mich natürlich für sie. Aber das finde ich immer schwierig. Ich finde es schwierig.
Wissen wir nicht.
Aber es klingt so.
Genau, dieses Stubenreinwerden, das hat natürlich diesen Vibe. Und ich mag auch dieses Wording einfach schon nicht.
Nee.
Weil das ist immer so dieses, ach, ich war ein Junggeselle, ich war so wild. Meine Wohnung war überall mit LED-Lichtern und jetzt bin ich Heiratsmaterial. Und das ist einfach so eine Geschichte, die einfach viele Männer so unbedingt erzählen wollen und die mich auch ein bisschen langweilt und wo ich mir denke, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass du nicht in der Lage warst, vorher deine Wäsche zu waschen?
Ich habe immer so schreckliche Bilder in meinem Kopf vor mir, wo ich mir vorstelle, wie irgendeine arme Frau, anstatt dass sie mit ihm irgendwie eine Beziehung auf Augenhöhe führen konnte, ihm erklären musste, wie man die Wäsche wäscht und wie man mal was kocht und wie man den Kühlschrank von innen sauber macht und solche Sachen. Und dann, da muss man nochmal klar sagen, wir lernen ja irgendwann nochmal Konzis Mutter auch kennen, aber, und wir wissen nicht, wie es bei denen war, wir sagen es jetzt einfach mal generell, als Mütter von Söhnen, das ist eure Aufgabe, denen das beizubringen. Ihr könnt es nicht auslagern an irgendeine arme Frau, die dann später kommt, die das dann unbezahlt machen muss.
Absolut, absolut. Ich glaube aber auch, dass das, also wir wissen es beim Konzert einfach nicht, ich glaube auch, dass das einfach eine Erzählung sein kann, weil viele einfach dieses Bild so spannend finden von sich selbst als Junggeselle, der jetzt Heiratsmaterial ist. Ne? Wissen wir nicht, schauen wir
mal. Wir wissen es nicht. Vielleicht können wir mal was von der Ex-Freundin erfahren.
Oh ja, wenn du die Ex-Freundin bist, melde dich doch mal bei uns. Kann der einen Kühlschrank von innen auswischen?
Wir werden dir die ganzen Credits geben für deine unbezahlte Care-Arbeit.
Hier sind wir. Aber Konzi lernt Jessies Familie kennen. Zwei Schwestern, Papa, Freundin von Papa. Der Moe schäumt über und alles wirkt sehr angespannt auf mich. Am Anfang. Dann wirkt sie nett.
Es ist ja auch angespannt, ne? Auf einmal ist er Netflix, die filmen dich.
Ja.
Ja. Er fragt noch den Vater nach dem Segen.
Ja. Mochte ich nicht.
Bin ich natürlich kein Fan von, aber was sollen wir machen? Ich finde die zwei toll. Ich will zu Jasmin und Andi.
Bitte.
Also, er fragt, welchen Lifestyle willst du? Denn er sagt, er kann es noch nicht ganz einschätzen. Wie oft will sie essen gehen? Wie oft will sie in Urlaub fahren? Ist sie eine Golddiggerin?
Das ist die eigentliche Frage. Die reden über Finanzen. Er sagt, er will getrennte Konten und ein gemeinsames Konto. Und sie will alles in einem Pott haben und er will das nicht. Und das löst sehr viel in ihr aus. Vor allen Dingen Misstrauen, das sie äußert. Und dann sagt, das geht bei ihr gar nicht, weil sie einfach das als Sicherheit braucht, dass sie alle einen Pott haben. Ich fand erstmal sehr gut, dass die überhaupt darüber gesprochen haben.
Mhm.
Das ist sehr wichtig.
Haben wir letztes Jahr auch schon darüber gesprochen. Finanzielle Themen sind eins der häufigsten Streitthemen in Beziehungen, dass man vorher über so Geldsachen spricht, bevor man heiratet, so, wie gibst du Geld aus, wie stehst du zum Sparen, wie sollen wir es machen mit Konten und so, ne? Das ist essentiell.
Ja, voll. Wie machst du das denn mit den Konten?
Also tatsächlich haben wir das schon so gemacht, wie Andi das sagt. Mhm. Und ich finde das jetzt auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, weil ich finde es schon cool. Ich habe mir auch gedacht, manchmal möchte ich vielleicht was Verrücktes kaufen, ne? Und dann möchte ich mich nicht dafür rechtfertigen. Und ich finde auch, dass mein Partner sich nicht rechtfertigen muss, wenn er irgendwas kaufen will. Ich möchte das auch nicht die ganze Zeit sehen. Mhm. Ich finde, eine Beziehung braucht nicht so komplette Transparenz, so, ne? Und ich möchte auch irgendwie, ja, ich möchte nicht sehen, was der sich alles kauft, weil das finde ich auch irgendwie eine Privatsphäre-Sache. Und deswegen haben wir zwei getrennte Konten und ein gemeinsames, von dem so gemeinsame Sachen bezahlt werden. Und andererseits jetzt, dadurch, dass wir verheiratet sind, ist aber ja eigentlich technisch gesehen alles ein großer Topf. Mhm. Aber deswegen, ich kann den Andi schon irgendwie verstehen.
Voll.
Und gleichzeitig kann ich sie auch verstehen. Ich glaube, die große Frage ist ja eher, oder könnte ich mir eher vorstellen, dieses mit dem gemeinsamen Konto, kommt da das ganze Geld drauf und dann kriegt jeder so ein bisschen was für sich selber, was er so machen kann?
Mhm.
Oder bleibt so das Hauptding bei jedem Einzelnen und
ja.
Weißt du, was ich meine?
Total. Also für mich ist es eigentlich die Hauptfrage, wie macht ihr das mit der unbezahlten Care-Arbeit
ja. In
dem Ganzen? Weil die haben sich ja eigentlich schon darüber auch connected, dass die gesagt haben, okay, er wird das Alpha-Männchen sein und sie eben, die macht das. Also das ist ja die Prämisse gewesen in dem POTS.
Warte, ich dachte, das war mit Celia.
Ach so, nehmen wir jetzt nicht an, dass sie das generell wollen, weil ich weiß, dass...
Ich glaube, der Andi hat das so angepasst, so wie sie das möchte, nur weil er jetzt bei Celia gesagt hat, ja, klassische Rollenverteilung, du bleibst zu Hause mit den Kindern, heißt das ja gar nicht mal automatisch, dass er das mit Jasmin auch wollte.
Das stimmt, über
wenn die gesagt hat, du bleibst zu Hause, geredet, hat er bestimmt ja gesagt.
Das stimmt, aber die haben darüber geredet, dass er eine Alpha-Männchen ist und dass sie das gut findet, so Beschützer und so mäßig. Deswegen habe ich das vielleicht angenommen, dass das auch dann sich da überträgt, okay, wissen wir nicht, aber ich finde, das ist das Maßgebliche, ne? Wenn die unbezahlte Care-Arbeit 50% aufgeteilt ist, ich finde das dann auch gerechtfertigt zu sagen, okay, jeder verdient, was er verdient. Vielleicht kann man noch den kleinen Gender-Pay-Gap ein bisschen ausgleichen, fände ich fair, aber so an sich und dann haben wir das gemeinsame Konto und jeder hat sein Ding. Wenn das aber anders aufgeteilt ist und eine Person mehr macht, dann finde ich schon auch gerechtfertigt, dass die Person, die mehr verdient, mehr einzahlt, weil ja die andere Person unbezahlt für die Familie arbeitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihre Sorge, dass sie in so eine Rolle kommt, weil das passiert ja ganz oft, ne, dass Frauen die ganze unbezahlte Care-Arbeit machen und dann irgendwann kommt die Scheidung und dann sagt der Mann, ja, aber das war ja alles meins, ich habe das ja verdient, das ist ja meine Arbeit.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Falle. Gleichzeitig kann ich, also finde ich das schon auch nachvollziehbar, dass er eher so ein Modell für sich wählen würde. Ich habe das Gefühl, bei ihr, sie ist ja eh auch die ganze Zeit am Gucken, wie ernst meint er das, wie sicher ist das alles und ist da total verunsichert, dass das genau in diese Kerbe schlägt und dass sie deshalb auch so starr in ihren Ansichten wird oder das so klar sagt, was sie braucht und da ist überhaupt kein Raum für Diskussion, weil für sie diese unterschiedlichen Modelle, oder es wirkt so auf mich, dass das gar keine unterschiedlichen Vorstellungen in ihrem Kopf sind, sondern direkt der Beweis, dass er sich die Hintertür auflässt und sie am Ende abzieht. Also eine sehr starke Skepsis ihm gegenüber.
Total. Und ich finde, ich bin da schon auch bei, also obwohl wir das jetzt so geredet haben, wie, also auf den ersten Blick, wie Andi das will, finde ich auch schwierig, wo er zum Beispiel sagt, was ist, wenn ich mir ein Auto kaufen will?
Mhm.
Und das ist ja nicht nur so, also wovon ich jetzt rede, ist, ich möchte mir vielleicht irgendwie eine teurere Jacke oder so kaufen, dann möchte ich mich dafür nicht rechtfertigen. Oder mein Partner möchte auf irgendwie so einen Urlaub mit seinen Freunden fahren und so. Ne? Und dann gibt er halt dafür aus, was er dafür ausgeben will. Aber ein Auto, keine Ahnung, was er jetzt für ein Auto fährt, ne, aber das ist ja schon eine teure Anschaffung. Wenn mein Partner jetzt sagen würde, so, ich habe mir von meinem Geld einfach ein Auto gekauft, würde ich schon auch sagen, so, hä, wir sind doch eine Familie. Du kannst mir einfach ein Auto kaufen. Das ist doch was wir irgendwie zusammen besprechen sollten.
Aber ich glaube, genau das wollte er, ne? Der wollte was finden, was sie maximal abfacken würde.
Wo ja, er dann sagt, du?
Ja, wo er dann sagt, so, ja, guck mal, deswegen brauchen wir das, dass das irgendwie am Ende dein Bier und mein Bier ist, weil wenn ich nicht von unserem gemeinsamen Geld einfach ein Auto kaufe, fänd's das ja vielleicht auch nicht so geil.
Ich traue dem Andi nicht. Und sie auch nicht.
Sie traut dem Andi nicht.
Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie so ganz klar bei sich bleibt und sagt, nee, das ist, wie ich das möchte. Und er sagt ja auch irgendwann, ja, es ist ja hier nur ein ganz kleiner Punkt.
Mhm.
Und das fand ich auch spannend, denn das ist es nicht, ne? Finanzen ist eins der wichtigsten Dinge, ist eins, worüber die meisten Leute sich streiten. Und auch, dass er das so abtut, als dass es nur ein kleiner Punkt ist, finde ich schwierig.
Ja, weil das ist offensichtlich nicht.
Nee, aber da ist er auch wieder, ich will nicht sagen, dass der Harmonie, ja doch, der ist irgendwie so harmoniebedürftig, ne? Der möchte, dass irgendwie, man hat das Gefühl, der hat auch Angst vor Streit.
Mhm.
Das kann auch vielleicht der Grund sein, warum der allen erzählt, was sie hören wollen.
Ja.
Und auch, warum der jetzt sagt, ja, ist ja nur ein ganz kleiner Punkt. Wenn der sich einfach ohne es zu besprechen, ein Auto kaufen will, finde ich das keinen kleinen Punkt.
Nee, ist es nicht. Ich glaube, dass der total konfliktvermeidend ist, weil der Angst hat, abgelehnt zu werden.
Ja. Ja, das trifft's perfekt.
Ja.
Ja. Zusammentreffen mit allen. Die Party. Ich fand es natürlich spannend, dass Jasmin und Andi diesen Streit hatten. Denn das ist ja der perfekte Nährboden für ihr Zusammentreffen mit Dustin. Und ich hoffe ja immer noch auf ein Liebesdreieck.
Sie findet ihn noch hot.
Ich kann es auch total mir vorstellen, dass wenn man gerade in einem Streit mit jemandem ist, dass man denkt, so boah, vielleicht wäre irgendwie die andere Person doch die bessere Wahl gewesen. Und ja.
Andi wird sehr komisch, oder?
Wow, das war wirklich awkward.
Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Also sagt er über Dustin. Er ist wie ein kleiner Bruder für mich.
Mhm. Der will den dadurch so abwerten, ne?
Der
so
will klein den machen, sich komplett über den abwerten. Mhm. Das war auch mein Eindruck.
Mhm.
So, als ob der eh kein Material wäre und er bauscht dann auch die Beziehung so vor ihm auf und sagt, wir sind eine Einheit, da kommt nichts dazwischen und so. Puh.
Ja. Also generell, wir sehen die beiden nur kurz alleine. Da sagt sie zu Dustin, dass sie ein Problem hat mit der Authentizität von Andi.
Mhm.
Kann ich komplett nachvollziehen. Haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen. Und dann ist Andi die ganze Zeit da und tänzelt so um sie rum und lässt sie gar nicht alleine. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass die Produktion irgendwie nicht dazwischen geht und sagt so, okay, wir wollen jetzt die beiden, dass sie sich mal alleine an den Tisch setzen. Andi, bleib, wo du bist. Denn wir wollen ein Liebesdreieck. Haben sie nicht gemacht, das fand ich natürlich schade. Aber Andi ist komplett verunsichert und geht die ganze Zeit dazwischen.
Er crasht die Situation und gibt dir dann auch so vor, dass denn einen Kuss, das ist ja ein klares irgendwie Abstecken, ne?
Der versucht total sein Revier zu markieren.
Ja, total.
Das ist wirklich unangenehm zuzugucken.
Sagt aber, Revier markieren ist nicht meine Intention, weil da passt ja gar kein Fuß zwischen uns. Weil wir so sicher sind und das finde ich so, so, so weird, weil warum sagt der vorher, warum sagt er, dass sie so sicher sind, wenn sie vorher noch ihre Zweifel geäußert hat und sie vielleicht gerade gar nicht da ist, also vielleicht ist er sicher, aber sie nicht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die hatten in dem Pots eine Unterhaltung, wo die über Eifersucht gesprochen haben und Revier markieren. Und da hat sie aber auch noch gesagt, dass sie das mag. Und dann dachte ich noch so, vielleicht will er ihr das auch geben gerade. Und es wird halt maximal cringe. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum sagt sie das, wenn sie das gerade in der Situation total scheiße findet? Entweder vielleicht, weil sie patriarchal angepasst sein will und irgendwie denkt, das ist jetzt so das, was man so sagt. Dass irgendwie sich ein Mann auch so dann aufbauschen muss, wenn irgendwie sie zu lange mit einem anderen Mann redet. Oder sie kann sich schon vorstellen, dass das irgendwie so ein süßes Spiel ist und so ein Beweis von, ey, das ist meine Frau. Aber jetzt gerade fühlt sich damit gar nicht wohl, weil das halt von ihm an dem Stadium, wo die jetzt gerade sind, einfach creepy Controletti ist. Und ich glaube, es ist eher Letzteres und das ist einfach eher so dieses. Er versucht da gerade irgendwas zu erzwingen und irgendwie Controletti zu sein, statt irgendwie so ein sweetes, ich stehe jetzt für meine Beziehung ein. Ne?
Macht total Sinn. Wie spannend, dass du es noch auf dem Schirm hattest. Ich hatte das total vergessen, dass sie es gesagt hat.
Ja, krass, ne? Weil jetzt tritt genau das ein und sie hasst es. Was ich aber auch verstehen kann. Ja. Ich würde es auch hassen. Ja. Also ich finde es auch creepy Controletti.
Ja.
Ja, und sie sagt dann noch, ich kann niemanden an meiner Seite gebrauchen, der so unsicher ist. Ja.
Und wie es dann weitergeht mit den beiden? Erfahren wir in der nächsten Folge.
Genau, ich glaube, da machen wir das nochmal auf, ne?
Absolut. Und ich habe auch noch einiges dazu zu sagen.
Ich habe so viel dazu zu sagen.
Ich bin wirklich gespannt. Ich finde die Dynamik zwischen denen fast am spannendsten mit.
Mhm.
Ich finde den Andi auch, also ich meine, wir haben jetzt sehr kritisch über den die ganze Zeit gesprochen, aber ich finde den spannend.
Ich finde den auch spannend und ich muss sagen, ich finde den nicht komplett scheiße. Also auch gerade in der nächsten Folge mache ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen brechende Lanze für den. Eine kleine.
Ich mag den auf eine Art und Weise. Mhm. Ich mag den auf eine Art und Weise. Ich will auch nicht sagen, obwohl wir jetzt die ganze Zeit so kritisch waren, ganz klar ist es jetzt kein schlechter Typ, nee, in dem Sinne. Ja. Ne? Ich glaube auch, ich würde gerne mal ein Bier mit dem trinken. Ich glaube, mit dem kann man auch eine gute Zeit haben. Aber da sind halt einfach ein paar Themen noch offen. Andi. Bis wir uns wieder hören und weiter sprechen über Andi und über Jasmin und auch über die ganzen anderen. Abonniert uns. Teilt unsere Beiträge. Teilt den Podcast. Gebt uns einen Daumen nach oben bei Podimo. 5 Sterne bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo ihr könnt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein und zusammen sprechen wir alle zusammen Love is Blind und die Liebe.
Und bis dahin küssen wir die feministische Revolution.
Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.